Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Villa Margherita.
Der Ort für Wissen, Inspiration und unzensierte Frauenthemen. Zwei Apothekerinnen und eine Frauenärztin teilen ihr Wissen. Ja, hallo zusammen. Wir sind heute wieder in unserer traumhaft schönen Mansard in Bern. Ich begrüße euch heute mit Luzerner Dialekt und freue mich auf die Folge von heute. Ich bin noch leicht verkältet, möchte euch noch ein paar Feedback präsentieren. Eins von unseren treuen Zuhörern Obelix. Nee. Wir gehen jetzt nicht weiter darauf ein.
Das ist der mit dem grossen Hinkelstein.
Ja. Genau, und um euch zu zeigen, dass Männer unsere Folgen sehr gut finden. Und zwar hat er geschrieben, hey Respekt, es war echt eine tolle Folge mit der Paula. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung gehabt, dass es so etwas gibt. Also er meint das HPV-Virus. Und ich habe mal von einer Impfung gegen Krebs bei Frauen gehört. Aber dass es so verbreitet ist, das hätte ich nie gedacht. Aber eben, zu unserer Jugendzeit war das nicht wirklich bekannt gewesen. Die Frau hat einfach Pillen genommen und der Mann musste nichts machen, außer die Frage stellen, nimmst du Pillen? Jedenfalls bei uns auf dem Land war es so gewesen. Also ihr wisst, der Obelix hat etwa mein Alter. Und sie ist auch auf dem Land aufgewachsen.
Der Obelix ist ja interessant.
Da lösen wir noch einmal auf.
Herzlichen Gruß, Obelix, auf diesem Weg, in diesem Fall.
Hat er noch einen Kollegen, der Miracolix heisst?
Nein, Asterix.
Aha. Und einen Hund, der Idefix heisst?
Nein. Ja. Ja, aber danke für eure Feedbacks, auch von der weiblichen Seite. Es hat ein paar Mütter gegeben, die sich auch gemeldet haben mit Gielen, die gesagt haben, sie seien gar nicht sensibilisiert gewesen, dass das Thema Papillomaviren auch Gielen betrifft. Und das hat mich eigentlich nicht gefunden. Es ist noch sinnvoll, dass wir so Folgen machen.
Hat es voll gebracht.
Ja. Volltreffer. Freut mich natürlich auch sehr.
Ja, und was hast du jetzt heute mitgebracht, Jadi?
Ja, das müsst ihr jetzt
genau, im heutigen Fall. Im heutigen Fall geht es um genügend Härtestoff für harte Knochen. Oder für starke Knochen.
Du bist eben noch beim Obelix
gehangen. Ja, du härter im Kostein.
Nein. Jadi präsentiert uns den Fall von der Spina Sabrina.
Genau. Und Sabrina ist in die Villa Margherita gekommen, weil ihr Arzt empfohlen hat, dass sie sich mit dem Thema befasst, weil die Mutter von der Sabrina, die hat nämlich die Diagnose Osteoporose Mitte 50 frisch bekommen. Und das Grossi hat eben auch schon Osteoporose von der Sabrina und jetzt ist sie auch ein bisschen verunsichert, gerade weil der Arzt hat ausrichten, dass sie sich um Knochengesundheit jetzt schon kümmern soll. Und sie ist nämlich erst 25. Mhm. Sie will wissen, was sie machen kann. Wir haben ein bisschen weiter gefragt, wie sie so im Leben steht. Also, sie studiert, sie hat immer eine lange Prüfungsvorbereitungszeit, wo sie nur in der Bibliothek hockt, wenig Appetit hat, gestresst ist. Sie gibt sich aber sehr Mühe, dass sie sich gesund ernährt und hat auch das Gefühl, dass sie das wirklich gut macht und genügend Stoff zu sich nimmt. Aber speziell auf Mikronährstoffe tut sie nicht achten. Etwa mal nimmt sie Eisen zu sich. Mhm. Wir haben dann noch weiter gefragt, wie der Zyklus ist. Und dort hat Sabrina uns erzählt, dass sie schon, also dass die Erstblutung mit 13 gekommen ist, sehr unregelmäßig weitergegangen ist. Und im Moment sie so regelmäßig hat, also alle 30 Tage, aber in diesen stressigen Zeiten, in der Prüfungsvorbereitung und während der Prüfung, kann es auch mal gegen 40 Tage gehen mit dem Zyklus. Mhm. Vegan tut sie sich ernähren. Darum findet sie die Mensa auch nicht immer gerade so etwas zu essen. Also sie schaut wirklich sehr gut aufs Essen. Und Sport, sagt sie, macht sie auch Austauschsport.
Also viel in der Woche, hast du da nachher gefragt?
Ja, weißt schon zweimal in der Woche. Also sie versucht wirklich einmal nach dem Lehren oder nach den Vorlesungen noch gut spörteln. Mhm.
Wie sieht sie so aus, die Sabrina?
Sie ist sehr schlank. Schlanke, lange Beine. Im Gesamtbild sieht sie wirklich so ein bisschen knochig aus. Sie ist 55 Kilo und 1,73.
Mhm. Ist noch recht leicht, oder?
Ja, das ist auf die Größe eigentlich noch leicht. Also, wir können das ins Verhältnis setzen. Mhm. mit dem BMI, dem Body Mass Index. Mhm. Und der fällt bei der Größe von 1,73 und 55 Kilo fällt der etwa bei 18,3 aus. Also das ist gerade so
Knebe.
Am Untergewicht.
Also es ist eigentlich Ungewicht, aber auch Knebe für zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, ja, der Körper hat wirklich genügend.
Wir isst genug,
genau. Genügend eben auch ein bisschen Fett, wo eigentlich die ganze Achse von der Reproduktion zum Beispiel, also von der Fruchtbarkeit aufrechterhalten, da braucht es einen gewissen Anteil natürlich auch an Fettgewebe. Und so 18,5 ist bei mir immer ist so ein Red Flag.
Also schon ein bisschen Warnleuchte, die leuchtet, ja. Also der BMI ist der Body Mass Index, wo man Körpergewicht verteilen durch Körpergröße in Meter im Quadrat. Das könnt ihr auch googlen.
Es gibt schon so vorformulierte Apps.
Ja, es gibt auch Tabellen, wo man kann schauen kann. Genau. Kann man selber schauen, wie das, wo man da steht. Mhm. Und der gibt eben recht gute Aussagen darüber, ob die Ernährung, Kalorien in einem guten Verhältnis sind.
Mhm. Und was so gut ist, wenn der Body Mass Index eben genug hoch ist. Man redet ja häufig nur darüber, dass er zu hoch ist. Mhm. Aber jetzt... Entschuldigung, ich glaube, ich habe einen Hinkelstein verschluckt.
Lieber als die Defekte. Hey, also,
gibt es ein kleines Feedback, ob eben wirklich ein bisschen genug Fleisch an diesem Knochen ist, an diesem Sabrina-Knochen. Und es ist schon ein anderes Indiz, ist, ob man genug Fleisch am Knochen hat, für quasi die Hormonachse aufrechtzuerhalten.
Also zum Mens. Beispiel
Mens heisst es. Ja. Ist eben, wenn die Mens regelmässig kommt, und zwar nicht regelmässig alle 3 Monate.
Ich übernehme es schnell. Ja, wenn der Zyklus sich nämlich verlängert, dann kann der, das ist meistens auch im Verhältnis von einem so einer grenzwertigen, also nach unten gehenden BMI, wo eben nicht mehr im Normbereich ist. Und der deutet auf das Energiedefizit hin, also zusammen quasi mit dem verlängerten Zyklus. Und das heisst, wir müssen eigentlich Kalorien wieder anpassen. Also Kalorien sind Fett, Kohlenhydrat und Eiweiß.
Und die Sabrina ernährt sich aber gut, hast du gesagt, gell?
Ja, aber ich habe so ein bisschen, ich bin hellhörig geworden, weil ich habe viel mit Jungen zu tun, weil ich eben Kinder- und Jugendgynäkologin bin, wo eben genau mir das Gleiche erzählen. Ja, also ich esse absolut keine Essstörung, aber ich esse einfach sehr, sehr gesund. Und da gibt es auch so einen Begriff, Orthorexia nervosa. Vielleicht kennt ihr Anorexia nervosa, also die Magersucht, aber es gibt eben auch Orthorexia nervosa. Das ist eben so krankhaft gesund essen. Mhm. Und das ist eigentlich ja noch nicht eine offizielle Essstörung oder ist eigentlich noch kein Krankheitsbild. Mhm. Aber es ist schon auffallend und dort muss man schon auch ein bisschen mit den Jugendlichen ein bisschen schauen, wirklich nimmt sie genügend Kalorien pro Tag zu sich, zu dem, was sie eben zum Beispiel an Sport macht oder eben ausgibt an Energie. Und wir weiss heutzutage, also das BAG macht auch so Umfragen, dass wirklich es immer mehr Prozent in der Bevölkerung, die sich wirklich mit dem gesunden Essen fast zu fest beschäftigen. Also das ist wirklich im Moment sehr, sehr im Trend.
Wenn man vegan sich ernährt, hat man immer Auswahl, oder? Man muss richtig auswählen, dass man eben nichts Tierisches dabei hat. Und ich sage immer, wenn man etwas von da weglässt, muss man einfach sehr gut auch wissen, wie man das, was man weglassen kann, ersetzen. Oder? Mm-hmm. Aber genau. Wir kommen noch darauf zurück.
Gehen wir doch mal weiter.
Genau. Vielleicht, es geht bei der Sabrina um einen Knochen. Jetzt primär um einen Knochen und nicht ums Fleisch. Ich möchte euch erzählen, wie der sich aufbaut. Das ist nämlich sehr ein lebendiges Gewebe. Man hat das Gefühl, das ist so wie ein Stein, so tot. Aber auch der Knochen baut sich ständig auf, ab und umbauen. Und das von Jugend an bis wirklich ins höhere Alter. Etwa mit 30 hat man die maximale Knochenmasse und den maximalen Mineralgehalt in den Knochen erreicht. Das ist eben die Knochendichte. Und dann, etwa mit 30, fängt der jährliche Rückgang an von dieser Knochenmasse um 1%. Also schon der fängt ein Abbau an.
Also man kann sagen, die Chancen sollte man nutzen, bis 30 den Knochen maximal aufzubauen.
Genau, also zwischen 15 und 25 ist dem Lebensjahr ist der Aufbau von dieser Knochendichte eben sehr wichtig. Wir wachsen auch. Und wenn man in dieser Phase zu wenig Energie, also Baumaterial, zuführt oder wenn man eben zu wenig knochenaufbauende Hormone hat, dann wird das Optimum von der Knochendichte eben nicht erreicht. Mhm.
Genau, also das ist so die Peak Bone Mass, heisst das auch. Das ist ganz wichtig, weil eigentlich, wenn man sich eben Sorge hat und die wirklich eben in dem Sinn mit einer guten Ernährung, mit Sport, mit aber auch Rauchen, zu dieser Sorge hat, sollte es eigentlich für ein Leben lang halten, dass auch wenn man ab 30 ein bisschen verliert an Knochenmasse, dass es eigentlich bis eben ans Lebensende, sollte man nicht an einer Osteoporose kranken. Mhm. Ja, es gibt natürlich Faktoren, die das natürlich negativ beeinflussen oder auch familiäre Prädisposition hat.
Ich würde gerne noch etwas einwerfen. Du hast jetzt nicht erwähnt, Supplement. Gell? Das würde ich gerne jetzt schon sagen, dass das auch eine Möglichkeit ist, den Knochen wirklich maximal aufzubauen. Wir wissen auch bei Kindern, ist ja nicht immer so einfach, dass die wirklich jetzt die Ernährung... Ja, also das ist ja wirklich eine Herausforderung. Und das ist auch der Grund, warum meine Töchter schon früh haben müssen lernen, Tabletten schlucken. Unter anderem wegen den Knochen.
Okay, ja, diesen Input überlasse ich immer dir, das weisst du. Weil der kommt sowieso von dir, das weiss ich schon, den muss ich noch nicht erwähnen.
Okay, ja, wir haben jetzt eben das Baumaterial schon angesprochen. Da kommen wir sicher noch ein bisschen genauer dazu. Es gibt aber eben auch die knochenaufbauenden Hormone. Und zum Beispiel dort das Frauenhormon Estradiol Osteoblasten bilden, also die Bildung der knochenaufbauenden Zellen fördern.
Ja,
also
immer
blasen die ja, Blasen genau. auf, oder? Blasen den Knochen auf. Und die Osteoblasten bilden quasi Knochengrundsubstanzen bilden. Wie gesagt, Östradiol tut das fördern und es gibt aber noch das Progesteron und das Testosteron, die einfach den Prozess noch unterstützen, mhm. vor allem in der Pubertät. Auch Schilddrüsenhormone machen das, aber das ist so ein bisschen der Mechanismus. Und das erklärt natürlich auch, wieso so ein Zyklus regelmässig sein sollte, damit die Hormone auch regelmässig ausgeschüttet mhm. werden und auf den Knochen können einwirken können.
Also beziehungsweise umgekehrt. Wenn die Hormone ausgeschüttet werden, ist der Zyklus regelmäßig und das ist das einzige ja, genau. klinische Bild, das wir können sehen oder mhm. beziehungsweise in dem Sinn können abschätzen können, ist alles noch gesund bei mir, ein regelmäßiger Zyklus.
Ja, genau. Also wenn die Hormone regelmäßig mhm. anfallen, dort all den Knochen mhm. quasi automatisch mhm. mit aufbauen. Das ist auch der Grund, wieso bei Eintreten der Menopause sich der Knochen abbaut, weil eben die Hormone wiederum wegfallen. Und dann kommen die Fresszellen, das sind die Osteoklasten, also die klatschen quasi Knochenmasse weg. Die nennt man Überhand, das ist eben nicht mehr so ein Gleichgewicht. Dort hat es auch Hormone, die mitspielen, die vor allem Kalzium aus dem Knochen lösen und ins Blut abgeben. Männer sind von dem ein bisschen weniger betroffen, weil sie das Hormonkarussell wie wir nicht haben. Also mhm. sie sind mehr vom Testosteron, das ein bisschen stabiler im Körper vorhanden ist.
Täglich ausgeschüttet wird.
Ja, quasi täglich ausgeschüttet wird. Beeinflusst, dass es dort auch auf den Knochen einwirken. Und sie haben mehr Muskelmasse. Wir wissen dann am Ende der Folge, wieso Muskelmasse eben auch wichtig ist auf den Knochen, für die Knochengesundheit. Ja, mhm. die Frage ist jetzt, Anja, das Ganze ist sicher auch messbar, oder? Ihr Ärzte
würde gerne
messen.
Ja, genau, wir würden gerne alles immer messen und auf schwarz auf weiß, wenn wir immer alles haben. Genau, also das heisst, ja, es gibt eine Methode, das ist die sogenannte DEXA, das ist eine, oder Densitometrie. Das ist eine Röntgenstrahlmethode, die eben schaut, ist der Knochen extrem durchlässig für Röntgenstrahlen oder eben ist er dicht oder hat weniger Röntgenstrahlen durch. Und wenn man Röntgenstrahlen hört, denkt man immer, oh mein Gott, das will ich sicher nie machen, wegen der Strahlenbelastung. Aber jemand hat mir mal gesagt, dass so eine Untersuchung gibt die gleiche Strahlendosis ab wie 4 bis 5 Bananen.
Mhm. Bananen?
Bananen.
Ja, wir sind ja.
Ja, wir sind alle ein bisschen
Bananen. Ja, Strahlabsondern. Ja, genau. Wir sind im Universum ausstrahlt.
Genau. Aber es ist schon, das ist immer noch ein bisschen vorbehalten, nicht nur wegen der Marie Curie, sondern grundsätzlich ja, vor Strahlen ist Respekt vorhanden. Darum ist es umso besser, wenn du natürlich so schöne Metaphern hast.
Genau. Ja, und aber es ist ja natürlich nicht so, dass man quasi den ganzen Körper bestrahlt. Das tut man nur an zwei Stellen, also Länder.
Oh, du wirst schon durchgestrahlt, aber gemessen wird es dann an Lendenwirbelsäulen und Oberschenkelknochen vor allem.
Also du tust nicht nur den Strahl haben?
Nein.
Mhm. Okay.
Okay, gut.
Genau, und ja, dann denke ich natürlich, kann ich das auch mal abchecken.
Also junge Person, wie Sabrina.
Genau, oder Sabrina denkt das vielleicht, ja, wenn meine Mutter da so Osteoporose hat, meine Großmutter auch, ich werde das auch wissen. Jetzt ist es aber so, eigentlich ist es nur eine Pflichtleistung von Krankenkassen, das zu zahlen. Bei einer jungen Frau, sage ich jetzt mal, wenn sie wirklich eben keine Mens mehr hat, über ein halbes Jahr, also man hat so sekundäre Amenorrhoe, und ich würde es nicht schon nach einem halben Jahr abchecken, aber vielleicht so nach einem Jahr keine Mens, macht sicher mal Sinn, weil dann hat man ja wirklich auch einen Östrogenmangel. Oder man hat zum Beispiel durch irgendeinen Grund müssen Teilstöcke entfernen, also in den jungen Jahren. Ah, ja. Oder man hat eben eine Chemo oder irgendeine Bestrahlung von diesen Stöcken, die die Funktion dann einschränken. Oder man ist wirklich ganz früh in die Menopause gekommen, aus irgendeinem Grund. Das haben wir auch schon mal besprochen in einem Podcast. Genau, das sind so Beispiele, wo die Jungen natürlich auch betroffen sind. Oder eben, wenn man so einen Ermüdungsbruch hat oder eine sogenannte Stressfraktur, das heisst, aufgrund von einer Belastung, meistens tritt das ja bei Sportlern oder Spitzensportlern auf, dass es einfach so eine mechanische Überbelastung hat und die führt zu Schäden an der Knochensubstanz. Mhm. Und die Osteoplasten, also die sollten reparieren, die schaffen das nicht mehr. Die mögen gar nicht mehr nachher, weil sie so viel zu tun haben.
Aber ich fasse noch mal zusammen, also für das man jetzt die Röntgenuntersuchung würde machen, dann muss schon einiges vorliegen, das, was du jetzt wie gesagt hast, also es muss etwas, was darauf hindeutet, dass mit den Östrogenen etwas nicht stimmt, ja. Dann würdest du das anordnen. Oder eben, die andere ist wie bei den Spitzensportlerinnen, die vielleicht, sage jetzt mal, Knochenhautentzündung längt auch noch nicht. Das muss wirklich so einen Ermüdungsbruch geben. Und dann wirst du auch hier hellhörig und würdest dich dafür einsetzen, dass die Krankenkasse das würde zahlen.
Genau, dann auch. Oder auch bei zum Beispiel gastrointestinalen Erkrankungen wie die Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, man weiss.
So entzündliche chronische
Darmerkrankungen. Genau, die Resorption von wirklich wichtigen
Mikronährstoffen.
Mikronährstoffen, Vitamine ja. ist gestört und das ist auch wichtig für den Knochen, haben wir vorhin gehört. Genau, also das ist auch so noch, also es gibt verschiedene Indikationen bei Jungen, wo man kann sagen, mal, das bringt es.
Die Daten hat man ja vor allem bei Leistungssportlerinnen können untersuchen, also bei jungen Frauen. Und dort haben nämlich fast die Hälfte von allen Spitzathletinnen irgendwann so eine Stressfraktur. Und anhand von dem hat man eben gesehen, dass das Wechselspiel von der Energieverfügbarkeit, der Hormone und von der Demenz einen grossen Einfluss haben auf Knochendichte und Verletzungsanfälligkeit. Also das ist auch so ein bisschen die Risikogruppe für erniedrigte Knochendichte. Die hat Merkmal, dass die Östrogenwerte erniedrigt sind, dass man einmal in der Anamnese eine Stressfraktur hat oder mangelernährt ist. Also das muss man ja manchmal im Spitzensport auf einem Wettkampf irgendwie noch das Gewicht runterbringen. Und dann gibt es noch den Z-Score, wenn der unter minus also kleiner als minus 1 ist, also noch weiter runtergeht.
Mhm. Ich glaube, jetzt müssen wir das
Z-Score
noch Dexa-Röntgen irgendwie gehört. Und jetzt haben wir noch einen Z-Score. Und so viel ich weiss, gibt es noch einen T-Score. Mhm. Wie wird das genau? Was ist das genau? Und vor allem, was sagt es jetzt mir als Sabrina?
Genau, also auch Sabrina, eben, sie macht ja keine DEXA, also wir würden es jetzt bei ihr, in dem Fall hat er noch keinen Grund, aber eben jemand, der wirklich so eine DEXA macht, so eine knochendichte Messung, der bekommt dann auf dem Papier, wenn es jemand Jungs ist, meistens der Z-Score, weil dort wird eben die Knochendichte verglichen mit gleichaltrigen, gleichgeschlechtlichen. Mhm. Also das heisst, das macht Sinn, eben, wenn man jung ist, dass man es mit gleichaltrigen vergleicht, dann sieht man,
bin ich im Durchschnitt oder drunter oder drüber.
Genau. Und der T-Score, da ist dann wirklich so, dass vor allem ältere Frauen mit einem jüngeren Kollektiv, also vor allem einem jungen, gesunden Kollektiv, also wo eben in dieser vollen Peak-Bone-Masse verglichen werden. Und dort anhand des T-Score kann man dann wirklich auch sagen, ist eine Osteoporose oder nicht. Mhm. Also das ist eigentlich so der einzige Messwert, der sagt, ja, also das ist deutlich drunter, im Vergleich zum gesunden Knochen zum Beispiel.
Also du schaust die DEXA-Resultate an und du tust die dann deuten in dem T- oder Z-Score, je nachdem. Das ist einfach
nach Alter eigentlich auch, ja.
Aber wenn ich jetzt herausfinde, Anja, habe ich ein bisschen stärkere Knochen als du, dann würde man in dem Fall den Z-Score machen, oder? Weil das vergleicht die Gleichaltrige.
Genau. Ja. Das wäre jetzt noch spannend, weil
das wäre jetzt sehr interessant.
Vollpumpen mit Mikronährstoff, ich gebe keine Sportskanone. Hey, ja.
Ja. Aber genau. Also die Werte geben dir ja auch eine Aussage, wie gross das die Wahrscheinlichkeit ist, dass man so eine Fraktur, eine Osteoporose-Fraktur erleiden kann.
Also ja, genau, wird dann ausgerechnet. Da gibt es so ein Messtool, das heisst FRAX. Und da kann man eben dann den T-Score eingeben. Mhm. Vor allem, das ist aber dann eigentlich ein bisschen wichtiger bei über 40-Jährigen. Weil da kann man dann schauen, wie ist mein Frakturrisiko eigentlich in den nächsten 10 Jahren. Okay, und da gehört nicht nur der T-Score dazu, sondern natürlich auch Rauchen, BMI eben.
Also die Anamnese,
genau.
Faktoren.
Genau.
Also, habe ich richtig verstanden, bei Sabrina ist vor allem zu wenig Fleisch am Knochen jetzt in diesem Alter das Wichtigste. Also die genügend Energie für einen Stoffwechsel, der muss vorhanden sein, in dieser Zeit bis 30, um den Knochen aufzubauen, ist sehr relevant. Sonst kann man eben schlechte Knochen haben.
Mhm.
Genau. Gut.
Also, ja, schlechte. Einfach in dem Sinn natürlich... einfach zu wenig dichte Knochen. Mhm. Und nachher tut sich das jetzt im Moment vielleicht noch nicht auswirken auf ihre Gesundheit. Aber sie hat eben wirklich ein höheres Risiko, an einer Osteoporose mal zu erkranken.
Ja. Also Osteoporose, vielleicht, dass wir das noch auflösen. Das ist ja wirklich die Erkrankung am Knochen, wo es tut das ganze Skelett betreffen. Das ist die Störung, die im Knochenaufbau ist und eben der Abbau, der erhöht ist. Und das tut die Knochensubstanz vermindern. So. Also die Knochenfestigkeit nimmt ab bei der Osteoporose. Und das führt dann zu diesen Brüchen, zu diesen schmerzhaften Brüchen auch.
Meistens also, am Oberschenkelhals, gell? Mhm.
Genau, sie kippt um im Schnee.
Oder in den Wirbel, oder? Also so Wirbelfrakturen.
Spina.
Oh. Ja, genau.
Mhm.
Du, also weißt du, Knochenalterung ist, haben wir ja gehört, dass es nimmt ab 30-1% ab. Mhm. Das gehört ein bisschen dazu. Aber mit Sabrina auch gibt es die erbliche Veranlagung, wo das vermehrt kann stattfinden, oder? Also wo man primäre Osteoporose hat, das ist einfach...
Ja.
Ja,
ja, und da gibt es die begünstigenden Faktoren, ein paar sind jetzt schon gekommen. Anja, die sich selber als Spitzensportlerin darstellt, die wird jetzt das unterschreiben. Der Lebensstil mit viel körperlicher Bewegung, das hilft, dass der Knochen aufbaut. Hingegen, wenn man über Jahre hinweg wie zu wenig Energie zuführt, eine Magersucht zum Beispiel, Bulimie, tut der Knochen natürlich nicht stärken in dieser wichtigen Lebensphase. Ein Kalziummangel ist wichtig. Und immer zusammen mit Vitamin D. Das gibt auch mittlerweile Präparate. Das gibt man fast immer schon kombiniert.
Ist eben bei den Veganern vielleicht eher ein bisschen kritisch?
Ja. Vitamin D ist sowieso bei den Veganern grundsätzlich kritisch. Ja. Und im Fleisch hat es halt eben viel von diesen Mikronährstoffen drin, die für den Knochen gut wären.
Tierische Produkte, ja.
Und der Mangel an den weiblichen Sexualhormonen, also das Östrogen vor allem, und das ist auch der Grund, warum vor allem ältere Frauen an dieser Osteoporose erkranken. Ich frage mich immer, warum, wir reden ja vom Witwenbuckel.
Mhm.
Das ist ja wie so ein alter Begriff. Anja, weißt du, warum man dem Witwenbuckel... hat man das Gefühl, wenn man Witwe ist, hat man zu wenig Östrogen, oder? Das ist eine männliche Betrachtungsweise.
Wieso? Also jetzt aber der Buckel ist, weil es Frakturen gibt und die wie schief zusammenwachsen.
Ja, ich denke, also wichtig ist eigentlich mehr nicht der Buckel und nicht, ob sie Witwe ist, sondern ob sie schrumpft.
Mhm.
Weil man schrumpft einfach, wenn man Osteoporose hat. Das, der
Sack
die Wirbel wie so zusammen. Oder? Also, das heisst, wenn man wirklich eine Körpergröße verliert, sollte man also auch mal schauen,
was da los was ist. Da,
also ja, die Exa machen.
Ja. Also, wir können uns nicht klären, warum das Witwenbuckel heisst. Das ist sicher noch ein historischer Zusammenhang. Aber was man sicher weiss, ist, übermäßiger Alkohol- und Nikotinkonsum leider gilt auch als Risikofaktor für Männer, aber
und
für Frauen.
Wieso sagst du zu leider?
Ja, es wär doch schön, wenn das irgendwie, wenn das nicht gesundheitsschädigend
knochenfördernd wäre.
Das wäre mega gut. und das familiäre Risiko, wie es jetzt bei der Sabrina der Fall ist, also das ist natürlich ein Risikofaktor.
Es gibt ja auch noch Medikamente oder Stoffwechselerkrankungen, die zu der sekundären Osteoporose führen, also quasi indirekt. Das ist, wenn man lang muss Kortikosteroid nehmen, so irgendwie das Immunsystem muss unterdrücken. Das ist dann auch relevant für die Männer. Sonst sind die Männer eher ein bisschen verschont von Osteoporose, aber es sind so Faktoren, wo bei den Männern dann genau Gleichberechtigung herrscht.
Oder was sie auch gleich betroffen ist mit dem Untergewicht. Also wenn jetzt irgendwie Skispringen.
Ja, Flug, Skiflug.
Ja, genau. Die sind ja häufig, oder Jockey, weißt du, bei den Ross.
Ja.
Ja. Die können auch Osteoporose bekommen.
Stimmt, ja.
Gut. Ja, Anja, hat jetzt die Sabrina eine Osteoporose oder nicht? Oder ist das jetzt vorgegriffen?
Ja, das ist sicher vorgegriffen. Erstens mal hat sie ja die Dexa nicht gehabt. Also wir wissen nicht ihre Knochendichte. Und ich denke, sie ist eigentlich jung und gesund. Hat nichts in der Geschichte, wo drauf kommt, rockt auch nicht, oder?
Nein.
Habe ich gemeint. Genau. Das heisst, okay, sie hat ihre Mutter und sie hat jetzt das auch ein leichtes Energiedefizit und ein bisschen, sie ist einfach zu leicht, sie ist einfach zu wenig, das muss man auch mal klar sagen. Und darum, dort müsste sie sicher so ein bisschen, dort müsste man sie jetzt ein bisschen pushen und ihr ein bisschen sagen, wo sie könnte, ansetzen, dass sie bei ihrer Gesundheit gewähren kann.
Also aber sie hat einfach Risikofaktoren für Osteoporose später, also wie die familiäre Belastung und eben das Essen, aber noch nicht eine Osteoporose.
Ja, und wenn sie natürlich irgendwann so wenig isst, dass der Zyklus ganz ausbleibt, dann ist es eben wieder klar, dann braucht sie dann eben eine Dexa, dass man es wirklich mal schwarz auf weiß anschauen kann.
Du, wie machst du es, wenn du jetzt wie offensichtlich siehst, jetzt, bei einer Patientin, dass sie wie untergewichtig ist und du weißt, das würde jetzt auch. Wie sagst du das denn? Sagst du, jetzt müsst ihr einfach mal zunehmen oder sagst du, wie, also ihr müsst mal schauen? Oder, das würde mich noch interessieren in der Kommunikation.
Und sagst, hey, du
spart gut mal.
Nein, sag, wie geht das so?
Also es ist noch schwierig, aber gerade bei denen, die eigentlich das Gefühl haben, sie machen ja alles richtig im Leben, sie essen wirklich mega gesund und das ist ja eigentlich gesund. Dann muss man natürlich schon sagen, eben anhand von der Zahlen ihnen zeigen, du bist wirklich zu leicht im Vergleich zu den Gleichaltrigen, du bist unter der Kurve. Und vielleicht eben auch der Zyklus, dass das schon ein erster Hinweis ist, wenn es so unregelmäßig wird, dass der Körper auf Sparflamme läuft und dass er irgendwie denkt, er muss für die lebenswichtigen Tätigkeiten Energie sparen und, und darum tut er mal den Zyklus wirklich, der kommt am Schluss, oder? Ja. Also ich tue eigentlich so die Sachen aufzeigen, die offensichtlich sind und er halt auch sagen, schreib mal so einen Tages-Menüplan auf oder mal eine Woche, weil sie, ja, je nachdem, und dann tun wir wirklich mal die Kalorien zählen und wie sie dann gesehen haben, also erschreckend, oder? Sie kommen ja eigentlich nie auf 1000 Kalorien pro Tag. Mit dem, was sie essen, dann muss man sagen, es ist eindeutig zu wenig. Und dann kann man sagen, entweder gehst du in eine Ernährungsberatung, wenn das dich interessiert, oder wir probieren es zusammen zu schaffen. Oder du probierst es selber zu schaffen, dass in den nächsten halben Jahren so und so viel ist Kilo zunimmt.
Das ist dann sicher auch noch schwierig, weil es ja auch ein bisschen mit so der Pathologie gehört, dass man eben nicht zunehmen will, oder?
Ja, aber wenn sie eben, wenn sie eigentlich, dann sind sie aber eben nicht mehr. Weil eine gesunde Esserin sagt ja schon, okay, ja, dann
ist sie sich bewusst und
sieht dann eher. Und sie wollte eigentlich nicht abnehmen. Also, das ist dann eben meine Frage, willst du noch mehr abnehmen? Oder willst du einfach die gesunde ernähren und gesund bleiben? Und zum gesund bleiben gehört eben eher, dass sie zunimmt.
Okay. Wir haben vorher gehabt, jetzt haben wir gehabt, Essen, Energie ist mega wichtig. Wir haben auch gehört, dass Männer mehr Muskelmasse haben und darum auch ein bisschen verschonter sind von Osteoporose. Also Sport muss gut sein für die Knochen. Ist denn sie, also Sabrina macht Ausdauersport. Gilt das auch für alle Sportarten, dass das gut für den Knochen ist? Und wieso ist das gut für den Knochen?
Es gibt jetzt plastische Beispiel von der Astronauten, die ich gerne bringe, oder sagen wir Kosmonauten, je nach Region, wo wir dort leben. Also wenn du einfach längere Zeit in einer Zone bist, ohne Schwerkraft, die bekommen trotz Powerplate, die dir dort herstellen und was noch immer, die bekommen eigentlich immer mit Osteoporose zurück, je nach Dauer, wo sie dort sind. Also das heisst, eine Schwerkraft gibt ja auch eine gewisse mechanische Belastung schon allein, für dass du einfach da auf der Erde bist, führt das schon zu einem Aufbau von Knochenmasse.
Also der Druck von der Schwerkraft oder der Druck von einem Krafttraining, also wo man mechanisch Muskeln und Knochen belastet, das gibt Gegendruck, also, wo stimuliert für den Aufbau.
Genau, es stimuliert den Knochen, aber es stimuliert natürlich auch die Muskeln, weil du musst immer entgegen haben. Und die Muskeln, die sind immer an den Knochen angewachsen. vielleicht mit Ausnahme von der Gesichtsmuskeln, aber das ist ein anderes Thema. Die schwimmen nämlich im Gesicht. Nein, grundsätzlich hast du einen Muskel mit einer Sehne, die dem Knochen zieht. Oder der ja aufrecht sein, der ja nicht
Druck ausübt.
Genau. Und das gibt eine Spannung. Und das ist ein ganz spannendes Thema mit der ganzen Faszie, die da noch drin spielen. Und das ist für den Knochen wie ein Stimulus, für das er sich, wenn er denkt, hey, ich könnte mich doch aufbauen, ich könnte meine Osteoblast
ein bisschen Druck,
Gegendruck geben. Ja.
Das ist auch bei diesen Sportarten so, mit dem Druck. Nämlich die Sportarten, die so rasch Richtungswechsel haben, wo man wirklich in dem abbremst und sofort weiter, gibt man auch Druck auf den Knochen. Also, oder so drei Momente wie im Volley.
Squash.
Fußball, genau. Kampfsport natürlich auch. Und die scheinen wirklich mit einem höheren Knochendichte oder Knochenstärke ein Herz gehen. Im Gegensatz zu Schwimmen, wo man eigentlich gegen Wasser ist ja sehr ein ganz angenehmes Medium, wo man ganz schnell teilen kann. Also das gibt weniger Druck. Oder Austauschsport ist jetzt auch nicht Nummer eins jetzt für Knochen.
Sabrina, genau, was man sicher weiss, gerade Krafttraining machen, oder?
Ich weiss, nein, aber was man weiss, ist auch, dass die positiven Knocheneffekte eigentlich, je jünger man mit so Sport anfängt, umso besser. Also das heisst, bei ganz jungen Turnerinnen, die wirklich immer vielleicht schon ab 8 haben immer brav turnet, die haben wirklich einen grösseren Anstieg von der Knochendichte im Vergleich zu nicht so sportlichen Gleichaltrigen.
Das ist also spannend, ja.
Also wenn sie jetzt nicht noch untergewichtig wären, häufig und länger bleiben, dann wäre das eigentlich ideal.
Genau, bei den Turnerinnen meinst du jetzt. Genau.
Ja.
Du kannst schon früh mit Volleyball anfangen.
Das ist wahr. Das ist wahr.
Also, jetzt Emily. Sind wir ganz bis Priskas Motto, man kann immer etwas rausholen.
Ja, besonders mit Sportarten, die einen Richtungswechsel drin haben.
Wo man einfach Prävention ist eigentlich jetzt bei der Sabrina das primäre Ziel, oder?
Genau. Also eigentlich Prävention heisst, eigentlich müssen wir das Energiedefizit, das ja auch drin steckt, beseitigen, so dass sie sicher nicht in eine Zyklusstörung hineinläuft, dass eben das Mens plötzlich ausbleibt. Das heisst, sie sollte wirklich, das ist echt das Einzige, was sie machen muss. Sie sollte wieder normalgewichtig sein, dass sie einen regelmäßigen Zyklus hat.
Ist ja dann auch kombinierte Pillen? Hat das auch einen positiven Einfluss?
das ist immer so ein bisschen die Frage. Also klar, wenn sie eine Verhütung braucht, kann man kombinierte Pillen geben. Dann ist immer wichtig, dass man 30er Pillen gibt und nicht eine 20er, weil die hat natürlich mehr Östrogen drin.
30 ist die Anzahl Mikrogramm?
Östrogen.
Milligramm.
Echinylestradiol.
Je mehr, desto besser.
Jetzt in dem Fall. Genau, auf Knochen. Also man kann gut, wenn sie Verdünnung braucht, kann man gute Pillen geben. Aber sie sollte nicht eine Pille nehmen, um ihren Zyklus wiederherzustellen, nur wegen dem. Sie sollte selber probieren, mit mehr Essen den Zyklus wiederherzustellen.
Das andere wäre wie eine Mogelpackung. Sie hat zwar wieder einen regelmäßigen Zyklus, aber nicht einen selber gemacht.
Genau.
Interessant.
Dann tun wir nicht Studentenfutter, sondern Knochenfutter der Sabrina empfehlen. Priska, das ist dein Thema. Also Mikronährstoff ist wie Motorenöl. Und was können wir da ihr empfehlen?
Genau, im Gegensatz zu den Makronährstoffen, die wirklich so das Benzin sind der Sprit, der wirklich so der Antrieb, sind Mikronährstoffe, die geben so ein bisschen den Feinschliff. Jetzt für Knochen ganz, ganz wichtig ist sicher Kalzium. Das ist wie allen klar. Und Kalzium hat es eben nicht nur in der Milch, wie man in der Schweiz häufig hört. Es gibt auch Soja, Gemüse und Früchte, die das viel drin hat. Und dort geht man wirklich zum 1200 Milligramm pro Tag, wäre wünschenswert. Und das muss, wenn man jetzt gerne das einnehmen will, und es gibt ja immer noch die Frage, Calcium, Magnesium, in welchem Verhältnis, es gibt so eine häufige Frage in der Apotheke. Zum Beispiel kann man sehr gut Calcium aufnehmen in Mineralwässer. Also dort lohnt es sich mal, wenn ihr mal schaut, wenn ihr einkaufen geht, wenn ihr mal die verschiedenen Mineralwässer vergleicht, dann sieht man nämlich Kalzium, wie viel hat es drin. Und dort ist es auch schon gelöst. Das kann der Körper sehr, sehr gut aufnehmen.
Das ist ja noch wichtig, auch als Supplement. Also in einer Tablette Kalzium hat eben nicht die gleiche Wirkung oder die gleiche natürliche Wirkung auf den Körper. Wie wenn er sie in der Ernährung
aufnimmt.
Man hat das ein bisschen begrenzt, dass man nicht zu viel Kalzium aufnimmt in Supplement, weil es eben Herzrhythmusstörungen auch geben kann.
Genau. Und ganz
oder
wichtig,
Nierenstein sogar.
Ja, genau. Kalzium sicher würde ich nie allein empfehlen, immer zusammen mit Vitamin D, das sogenannte Sonnenhormon. Es gibt sogar Studien, die zeigen, dass Vitamin D allein wirksamer ist, sogar als Kombi. Mhm. Also Vitamin D ist wirklich eigentlich ein Vitamin, aber gleichzeitig hat es eben auch eine Hormonwirkung. Und zwar mit besonderen Effekten auf Knochen. Noch ganz viele andere Wirkungen.
Also Vitamin D tut helfen, unterstützt, dass Kalzium mhm. in Knochen eingebaut wird. Das ist ein fettlösliches.
Das ist so. Ein fettlösliches Vitamin, das abhängig ist von der Sonneneinstrahlung, ob es aktiviert wird oder nicht.
Also in der Haut.
Genau. Mhm. Und dort ist auch wieder so ein Punkt, das funktioniert im Alter immer weniger, dass das aktiviert wird. Mhm. Dort spielt die ganze Enzymaktivität eine Rolle, aber auch je älter man ist, desto häufiger hat man auch Schwermetall im System. Und man weiss einfach, dass die Enzyme, die das Vitamin D aktivieren in der Haut, dass das kann sehr schnell blockiert werden von gewissen Schwermetallen. Also
oder auch im Sommer haben viele das Gefühl, dass also die Sonne scheint, ja, ich muss jetzt nicht Vitamin D nehmen, aber sie schützen sich wirklich korrekterweise schützen vor dem Hautkrebs und schön eingremen.
Genau,
und
Faktor 50 plus. Oder?
Ja, und dann tut man eigentlich auch kein Vitamin D mehr in der Haut aktivieren oder produzieren. Oder?
Und auch ganz wichtig, und das war einfach in den vergangenen Jahren immer mehr im Fokus, gewesen, ist das Vitamin K, K2. Das passt sehr, sehr gut zusammen zum Vitamin D. In den modernen Empfehlungen wird das immer wie zusammen empfohlen.
Genau, die gibt's ja, also K ist ja auch ein fettlösliches Hormon. Wie A aus E gibt es noch, so ADEC ist ja unsere Esusbrücke. Und da gibt es zwei Gruppen. Das K1 kennen vielleicht Mamis eben noch bei der Geburt des Kindes. Gibt man K1 in den Neugeborenen, das die Blutgerinnung beeinflussen. Das ist vor allem mit pflanzlichen Lebensmitteln. Und da gibt es Gruppen von der Vitamin K2 oder Menachinon. Das ist dann eben in tierischen Produkten. Und dort ist wieder Achtung, Veggies oder Veganer. Die kommen eben dann auch nicht so zum Vitamin K2. Weil das wird durch Fermentation von Bakterien gebildet. Das ist eben zum Beispiel in den Wiederkäuermägen drin. Und darum hat man es dann im Fleisch oder in den Leberen von den Tieren und kann sich so das zuführen. Das ist nicht so wichtig für die Blutgründung, aber eben für den Knochenaufbau. Und zwar zusammen tun die Kalzium in Knochen einbauen und nicht in Gefäße. Also es ist auch für die Gefäßgesundheit noch recht wichtig.
Und dann gibt es noch ein paar ganz andere Mineralstoffe oder Vitamine, Magnesium, Vitamin C, B-Vitamine. Die Liste ist recht lang. Was ich besonders betonen möchte, jetzt im Fall auch mit der Sabrina, ist wirklich die ganzen Aminosäuren, die ja Bestandteil sind von Proteinen. Also der Knochen ist nicht einfach nur irgendwie so ein Gerüst von irgendwelchen Calcium-Ionen, die irgendein Kristall bildet. Es hat sehr viel Kollagen im Knochen drin.
Und wo aus den Bausteinen, das ist ein Eiweiß, und Bausteine sind die Aminosäuren.
Und darum kann man den Knochen auch stärken. Und darum ist es auch so, dass der Knochen schnell reagiert auf Bewegung oder eben auch Sport oder Mikronährstoff. Das ist mit den Kollagen, das sind ganz, ganz starke Kollagenfasern, die im Knochen drin sind. Und wie die ganzen Zugkräfte etc. wie koordinieren.
Und mit den Aminosäuren, die eigentlich quasi Motorenöl sind, können wir Brückschlag zu den Makronährstoffen. Das ist eben dann das Eiweiß, Kohlenhydrat. Und das Fett, also Eiweiß, sind zusammengebaut aus Aminosäuren. Und Knochengesundheit ist abhängig von einer ausreichenden Zufuhr von Eiweiß. Das heisst etwa 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also das kann man auch in Tabellen schauen. Und das ist eben bei Veggies oder Veganerin vielfach ein Problem, weil man auch pflanzliche Eiweiß gut muss kombinieren, damit man zu diesen Aminosäuren kommt.
Ja, zusammenfassend kann man wie sagen, der Knochen braucht ein bisschen mehr Energie, als man vielleicht würde wollen, an seinen Hüften. Also es braucht eine höhere Energiezufuhr im Vergleich zum Energieverbrauch, den man auch hat. Die Sabrina hat eben einen hohen Energieverbrauch durch Stress, Studium und jetzt zunehmend mehr Sport. Der Knochen ist stark nahrungsabhängig und darum ist ein akuter, wie vor allem eben ein langfristiger Mangel an Nährstoff, sei es Mikro- oder Makronährstoff, kann wirklich langfristig zu der Osteoporose führen. Ist jetzt hier noch nicht der Fall, aber es lohnt sich sicher, hier genau herzuschauen.
Sabrina soll einfach vor allem beim Schöpfen schauen, dass sie ein Drittel Stärkebeilage hat, ein Drittel Eiweiß und ein Drittel Gemüse und Salat. Und eben nicht nur den ganzen Teller voll Gemüse und Salat. Dass das wirklich so, man kann das so drei teilen. Und Genau, das ist so, sind so die Tipps. Also sie können Couscous-Salat, Reis, Pasta-Salat machen. Mit, am liebsten möchte ich, dass sie wieder von da Eier essen oder Kichererbsen kann man auch nehmen. Und wertvolle Öl, das ist auch vegan, das ist eben auch sehr wichtig für Kalorien. Mhm. Oder sie kann ein Birkenmüsli machen, wo Rosinen vielleicht gibt's Pflanzenquark, Pflanzenjoghurt, Sojajoghurt drin ist, Flöckli und einen Äpfel oder irgendwie in die Richtung etwas. Auch mit Linsen kann man gut arbeiten, aber Linsen kombinieren mit Reis, damit das Eiweißprofil komplett ist und dann noch das Gemüse dazu.
Du, Anja, kann sie auch noch etwas messen im Labor? Würdest du jetzt noch etwas mehr empfehlen zum Messen, im Blut zum Beispiel?
Also solange sie jetzt eigentlich noch so einen mehr oder weniger regelmäßigen Zyklus hat, eigentlich nicht, aber eben sobald sie unregelmäßig wird, sollte sie es näher messen. Und also die Hormone, die weiblichen Hormone, sie kann natürlich das Vitamin B12 messen. Da misst man meistens die aktive Form Holotranscobalamin oder eben das Vitamin D.
Das ist ja eine einfache Messung. Kann man mal schauen, wie man dort so drinnen ist.
Also als Veganerin meinst du jetzt so?
Allgemein mal schauen. Man muss nicht unbedingt messen, ich kann einfach mal substituieren. Also das Vitamin D ist ja wirklich etwas sehr Gäbiges. Wo man sagt, über den Wintermonat sowieso. Bieren würde ich es ganz jährlich substituieren.
Spannend ist ja noch das Vitamin D bei der Osteoporose-Therapie. Es sind 800 Einheiten, die man empfiehlt. Nahrungsergänzungsmittel dürfen bis 2800 Einheiten pro Tag haben. Also dort hat man eigentlich den Wert mega noch gut korrigiert. Also da kann man locker 2000 Einheiten pro Tag nehmen.
Ist das BAG mit dem BFET schneller gewesen als Swissmedic. Das kannst du natürlich das Gesetz schneller anpassen. Hey, aber was haben wir für eine Take-Home-Message für unsere Sabrina?
Sabrina kann sicher schauen, dass wenn ihre Menopause eintritt, dass man allenfalls schaut, ob sie eine Hormonersatztherapie macht, um den knochenabbauenden Effekt noch ein bisschen zu verzögern. Wir haben das mit dem Baustoff, dass sie dort gut drauf schaut. Die Mikro- und Makronährstoffe, Vitamin D haben wir gehabt. Und dass sie jetzt bis 30 noch Gas gibt, dass sie aktiv den Knochen aufbaut und spörtelt, Kraftsport macht. Dann kann sie das Defizit noch aufholen.
Bin einverstanden. Ist noch nicht hopp zum
Hals verloren. Dann hat sie wieder ein bisschen mehr Fleisch am Knochen.
Und wir nehmen natürlich all die Sachen an, weil der Knochen baut sich bis zum letzten Atemzug noch auf. Und dann geben wir jetzt, auch wenn wir jetzt schon ein bisschen älter sind,
bis zum bitteren Ende,
bauen wir unsere Knochen auf, oder?
So hart wie ein Henkelstein. Genau.
Hey, das ist gut. Für das wir noch lange Henkelsteine umtragen können, geben wir alles. Und schön, seid ihr dabei gewesen. Wir hören uns in 3 Wochen wieder, wenn es dann um ein steifes Thema geht.
Schon wieder. Also nicht also. Herz, sondern steif. Es wird spannend. Ja. Tschüss zusammen.
Tschüss zusammen. Ciao.
Villa Margarita, der Podcast.
Namen in unseren Fällen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.